Ein Freund erzählte mir damals, als ich im Kongo war, dass ganz in der Nähe, das war auch ein Missionar gewesen, ganz in der Nähe eine Gemeinde jedes Jahr auch so ein Weihnachtsanspiel gemacht hat. Alle Jahre wieder. Natürlich hatten sie auch viele Kinder, so wie wir, und ich weiß nicht, ob das der Grund war, weil sie gern alle Kinder beteiligen wollten an dem Anspiel. Und sie hatten jedes Jahr nicht das typische Krippenspiel gespielt, sondern, haltet euch fest, den Kindermord von Herodes. Ziemlich makaber, oder? Also da wurden die ganzen Kinder über die Bühne getrieben. Also da wurde keiner umgebracht oder so. Aber ich fand das ziemlich makaber. Aber diese Story fiel mir ein letzte Woche. Und ich denke, das war gar nicht mal so fehl am Platz. Weil wir kennen das ja so mehr als Krippenspiel. Ja, ihr seht das ja auf jedem Markt und so weiter. Aber diese Ankunft von diesem Jesus war alles andere als ein friedliches Fest gewesen. Das sehen wir allein schon, unter welchen Umständen Jesus zur Welt kam. Ja, eigentlich mussten sie ja vertrieben werden aus ihrem Ort, wo sie waren. Sie hatten keinen Platz gehabt, und Jesus wurde im Stall geboren, eigentlich schon im Verborgenen. Dann diese ganze Geschichte mit Herodes. Und das ist tatsächlich so passiert. Das ist geschichtlich nachgewiesen, dass Herodes alle Kinder unter 2 Jahren umbringen ließ. Er hat es wenigstens versucht, ja. Und der Grund war tatsächlich diese Geburt von Jesus gewesen. Dieser Herodes, den der Kaiser Augustus in der Zeit, Kaiser Augustus hatte über diesen Herodes gesagt, es ist besser, als Schwein des Herodes zur Welt zu kommen, als dessen Sohn. Weil dieser Herodes so einen Hass in sich drin hat, und dieser ganze Hass gipfelte in dieser einen Nachricht: Euch ist heute der Heiland geboren. All das zeigt, dass die Geburt Jesu, das war alles andere als friedlich. Und ich sage euch jetzt mal 2 Zitate, die Jesus gesagt hat. Jesus selbst, von dem wir meinen oder glauben, ja, da ist Frieden geschehen, ja. Er hat Folgendes gesagt in Matthäus 10, Vers 34, heißt es: Meint nicht, dass ich gekommen sei, um Frieden auf die Erde zu bringen. Das kennen wir ja eigentlich, Frieden auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oder in Lukas 12, Vers 49 heißt es, sagt Jesus: Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und ich wünschte, es wäre schon angezündet. Seltsam. Wie passt das zusammen mit der Botschaft von Weihnachten? Passt das zusammen mit Lukas 12, Vers 49, wo es heißt, Entschuldigung, Lukas 2, Vers 10, wo es heißt: Und der Engel sprach zu ihnen, zu den Hirten: Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der Christus ist Herr in Davids Stadt. Das will ich euch gleich erklären. Denn unser Text heute ist eigentlich eine Riesenermutigung und passt total zu Weihnachten. Aber er beginnt ziemlich düster. Muss ich euch vorwarnen. Und ich möchte diesen Text mit euch jetzt lesen aus Lukas Kapitel 10, Vers 13 bis 23. Lukas 10, Vers 13 bis 23, bis 24 sogar. Weh dir, Chorasin, sagt Jesus. Weh dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Wer euch hört, sagt er zu seinen Jüngern, die gerade zurückgekommen sind, von dem sie die frohe Botschaft weitergegeben haben: Wer euch hört, hört mich, und wer euch verwerft, verwerft mich. Wer aber mich verwerft, verwerft den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach zu ihnen: Ich schaute Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Sieh, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn es war wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach: Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Schaut euch nochmal die ersten drei Verse an. Warum sagt Jesus sowas? Und was um alles in der Welt hat es mit Weihnachten zu tun? Jesus ist nicht sauer auf die Menschen, die da leben. Das sind so kleine Ortschaften, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, nördlich vom See Genezareth. Dort hat er viel gewirkt. Jesus ist nicht sauer auf die Menschen. Jesus liebt die Menschen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja? Sondern da steckt was anderes dahinter. Als Beispiel, wir haben ja nächste Woche Heiligabend. Jetzt stell dir vor, wenn ein Mensch, der dich total lieb hat, dir nächste Woche was ganz Tolles, was Schönes, was Riesiges, vielleicht auch was ganz Kleines, ja, was Wertvolles schenkt, was du dir schon lange gewünscht hast, nachdem du dich lange gesehnt hast. Und diese Person beschenkt dich damit, was ihn vielleicht auch sehr viel gekostet hat. Wie reagierst du darauf? Einfache Frage, oder? Tonne auf, Geschenk rein, Tonne zu. Na, wahrscheinlich nicht. Du freust dich sogar über ein Geschenk. Ja, eigentlich habe ich mir was anderes vorgestellt. Ja. Oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, kennt ihr das? Kennt ihr das? Man soll ja eigentlich nicht lügen. Ja, ist das eine Lüge oder? Du kannst ja sagen, boah, das ist aber wirklich außergewöhnlich. Aber wir müssen das so vergleichen. Ja, wir müssen das so vergleichen, was hier passiert. Was hier passiert. Die Menschheit sehnt sich nach Erlösung. Sie sehnt sich danach, endlich frei zu werden. Und jetzt kommt der Erlöser, Jesus selbst. Er hat das von langer Hand vorbereitet. Sie haben immer darum gebeten und er kommt selbst. Und er merkt, die Leute sind zu. Sie nehmen das Geschenk nicht an. Sie schmeißen es in den Dreck, sozusagen. Nun, Jesus ist sauer, tatsächlich. Ich möchte euch zwei Gründe nennen, warum Jesus sauer ist. Zum einen ist Jesus sauer, weil man die Leute beleidigt hat, die er ausgesandt hat. Das nimmt er persönlich. Schaut euch mal den nächsten Vers an, Vers 16. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwerft, verwerft mich. Wer aber mich verwerft, verwerft den, der mich gesandt hat. Ja, zum einen, sie verwerfen dieses Geschenk, sie schmeißen es in den Dreck. Aber sie verwerfen auch den Überbringer, diese Jünger. Also wir werden gleich sehen, es waren noch viele, die es angenommen haben, aber es waren noch viele dabei, die es nicht wollten. Und weißt du was, hier könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Gott nimmt Menschen das krumm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie dich beleidigen, wenn sie vielleicht nur über dich schmunzeln, nur weil du so ein Frommer bist, nur weil du so ein Jesus-Spinner bist. Gott nimmt denjenigen das krumm, ganz schön, wie hier in der Geschichte. Jesus hat diese Leute ausgesandt und sie wurden abgelehnt. Sie haben ihn verworfen und Jesus sagt, ich identifiziere mich hier mit euch. Wer euch verworfen hat, hat mich verworfen. Wer mich verworfen hat, hat Gott selbst verworfen. Und Gott sieht das. Gott weiß um das. Gott weiß um das, wenn du zum Beispiel jetzt kommende Woche, vielleicht bist du der einzige Fromme, ja, der einzige Christ so in der Runde und vielleicht lässt jemand so einen Spruch fallen und vielleicht verletzt dich das eine oder andere auch total. Aber ich möchte dich echt ermutigen, nicht einfach zu schlucken, sondern innerlich zu Gott zu beten. Gott, du weißt das. Sie haben nicht mich beleidigt, sondern eigentlich dich beleidigt. Und Gott nimmt sich der Sache an. Und Gott steht zu dir. Hier sehen wir Jesus, wie Jesus für seine Jünger einsteht. Und deshalb sagt er, weh euch, die ihr wie meine Leute hier beleidigt habt. Ja? Ich vergleiche das immer so gern mit meinem großen Bruder, den ich hatte früher. Den habe ich immer noch. Ja? Aber früher, als ich so ganz klein war, war es wirklich mein großer Bruder. Wenn es irgendwie brenzlig wurde, dann konnte ich immer sagen, wenn ihr nicht aufhört, dann hole ich meinen großen Bruder. Ja, den habe ich einmal geholt, ja, und der hat dann die bösen Jungs da ungespitzt in den Boden gehauen. Also so im übertragenen Sinn, ja. Also ich habe mich wenigstens so gefühlt. Und das ist Jesus. Jesus steht auf unserer Seite. Es ist nicht einfach so, wir glauben an Jesus, wir folgen ihm nach, wir sind seine Nachfolger, sondern Jesus steht hinter dir. Und wenn du beleidigt wirst, wird er auch beleidigt. Wenn du traurig bist, wegen dieser Sache ist er auch traurig. Ja? Dann denk nicht, du fühlst dich dann vielleicht in dem Moment alleine, aber du bist nicht alleine. Wer euch verwerft, verwerft mich. Wer aber mich verwerft, verwerft den, der mich gesandt hat. Das ist ein Grund, warum Jesus sauer ist. Der andere Grund ist folgender. Als Jesus auf die Erde kam, war das die Vollendung der Kriegserklärung. Die begonnen hat, und da müsst ihr mal mit mir 1. Mose 3, Vers 15 aufschlagen, die ganz früh begonnen, während ihr das aufschlagt, erzähle ich euch, was da passiert ist. Denn Weihnachten wird weder unterm Baum entschieden, noch wird Weihnachten in der Krippe entschieden. Dieses Bild, was wir letzte Woche gesehen haben, ist nämlich falsch. Da wurde Weihnachten nicht entschieden. Weihnachten wurde viel früher entschieden. Viel früher. Es begann nämlich damit, dass Satan, der Teufel, Satan war ursprünglich, Lucifer war ursprünglich ein Engel. Das wissen wir aus einer Prophezeiung aus Jesaja 14, Vers 12, war ursprünglich ein Engel, ein mächtiger Engel bei Gott. Wir wissen nicht, wann das genau passiert ist, aber es muss offensichtlich sehr, sehr früh passiert sein. Ganz am Anfang. Und er wollte alles haben. Er wollte sein wie Gott. Und dann heißt es im Jesaja 14, dass er hat sich so hoch erhoben über Gott. Und er hat wie so einen Aufstand gemacht. Und es heißt dann, er nahm ein Drittel der Engel mit sich. Satan und seine Dämonen heutzutage. Hört sich alles ein bisschen Science-Fiction-mäßig an. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Dinge so genau passiert sind. Und seitdem versucht er, Menschen auf seine Seite zu ziehen. Und im 1. Mose 3, Vers 15 ist ihm das gelungen. Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat die Menschen geschaffen und es war wirklich alles im wahrsten Sinne Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Es war alles schön. Es war gut. Der Mensch war, es heißt, sie waren in Paradies, in paradiesischen Umständen drin. Und Satan hat versucht, die Menschen zu Fall zu bringen. Er wollte die Menschen mit sich nehmen. Das, was Gott als perfekt, als gut gemacht hat. Und er hat den Mensch zur Sünde verführt. So wird es uns berichtet. Auf den ersten Seiten der Bibel. Und dann steht im 1. Mose 3, Vers 15 folgendes. Da sagt Gott, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau. Man könnte auch sagen Maria, ja. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das, was da geboren wird, dort in diesem Stall, dort wird etwas zur Welt kommen. Und dieses Etwas, dieser Jemand, heißt es, er wird dir den Kopf zermalmen. Du wirst ihm die Ferse zermalmen, aber er wird dir den Kopf zermalmen. Das war die Kriegserklärung. Das war die Kriegserklärung, die vollendet wurde, sozusagen umgesetzt wurde in der Krippe. Und jetzt können wir auch verstehen, warum es in der Krippe nicht alles so süßer die Glocken nie klingen und so ist, ja, sondern oder leise rieselt der Schnee, der rieselt sowieso nicht da, ja. Aber warum es halt so eine spannende Geschichte war, warum diese Umstände so kämpferisch eigentlich waren. Denn als die Engel frohe Botschaft verkündigten, da hat mal mindestens einer getobt. Und Satan, das wird uns durch das ganze Alte Testament beschrieben, hat einen Kampf geführt, ständig. Ihm ist es dann das Anliegen, Menschen in seine Abhängigkeit zu bringen. Und wenn du gar nicht daran glaubst, wenn du sagst, ach, das, ich glaube Satan, und da kann ich nicht dran glauben, dann weißt du aber, dass es Böses gibt. Es gibt das Böse. Im Vaterunser beten wir und bewahre uns nicht vor dem Bösen als Böses einfach, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Singular. Bewahre uns vor dem Bösen. Wer ist denn damit gemeint? Der Teufel. Er wird als Fürst dieser Welt bezeichnet und er hält Menschen gefangen. Ich möchte euch so mal ein paar Beispiele nennen. Gerade heute gibt es Menschen, die sind nicht frei, weil sie durch Terrorregime unterdrückt werden oder in Sklaverei leben. Wir wissen das. Weltweit. Aber es gibt auch Menschen, die sind nicht frei, weil sie abhängig sind von Drogen, abhängig von irgendwelchen Dingen, abhängig vom Konsum oder abhängig von ihrer eigenen Persönlichkeit, von ihren eigenen Defiziten, wo sie ständig drum kämpfen, dass sie irgendwelche Anerkennung bekommen, abhängig von anderen Menschen. Abhängig von Pornografie, abhängig von Stolz und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass all diese Dinge halten Menschen in einer gewissen Art von Gebundenheit, so dass sie nicht frei sind. Und es geht sogar so weit, dass das Böse reinreicht bis in unsere, ich mache es mal ganz persönlich, bis in meine Seele rein. Paulus sagt, der große Paulus, ja, er sagt in Römer 7, Vers 18, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Punkt. Und ich muss das auch sagen. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes ist. Es braucht nicht viel. Und da kommen böse Gedanken auf. Es braucht nicht viel. Ich bin nicht ohne Sünde. Und das ist keiner von uns. Und wir merken, das Böse ist tatsächlich existent. Und wenn wir von Gott reden, reden wir von der anderen Seite. Und wenn wir von der guten Botschaft reden, dann gibt es tatsächlich auch eine Botschaft, die nicht so gut ist. Und deshalb war das eine Kriegserklärung, 1. Mose 3, Vers 15, die Umsetzung, das bedeutet Krieg. Und das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. This means war. Ist ja nicht so ein passendes Thema eigentlich, ja, denkt man so für Advent. Aber ich habe es bewusst Englisch. Ich sage aber, warum ich das Englisch gemacht habe, nicht weil wir so eine Vorliebe haben für Englisch. Ich weiß, wir müssen uns viel mehr noch verdeutschen, ja. Vielleicht müssen wir uns irgendwann auch mal Stadtkapelle nennen oder so. Aber das hat einen anderen Grund. Das möchte ich euch auch gerade erklären. Dieser Satz, der ist schon sehr häufig gefallen. Es wird nächstes Jahr, glaube ich, Anfang des Jahres, wird es einen Kinofilm geben, der heißt so, This Means War, der kommt in die Kinos rein. Das ist auch ein Titel von Nickelback zum Beispiel. Die haben einen ganz trostlosen Text daraus gemacht, was das bedeutet, This Means War. Denn unser Leben ist oftmals wie so ein Krieg. Und sie haben recht damit. Aber es ist völlig trostlos. Das war auch ein Titel von AC/DC. Die haben auch ein Lied gemacht mit dem Titel This Means War. Ihr kennt die, ihr habt von dieser Gruppe gehört, ja? Eine Gruppe, die im Grunde genommen Satan glorifizierte, eine Gruppe, die Highway to Hell, die Autobahn in die Hölle glorifizierte. Aber das zieht alles nach unten. Das ist nicht die Lösung. Es gab eine Band in den 80er Jahren, die Hardrock-Band Petra. Kennt ihr nicht, die meisten von euch, die waren da erst, sind da erst geboren worden. Ja. Wer kennt die Gruppe? gut, ich nehme alles zurück. Und offensichtlich haben sie diesen Titel zum Anlass genommen, wenn so eine Band wie AC/DC diesen Titel bringt und sagt, This means war. Und sie haben diesen Kampf geführt. Sie haben Hunderttausende, Millionen von jungen Menschen in diesen Bann reingezogen und haben das irgendwie als positiv dargestellt. Highway to Hell. Oh, ist doch toll, ja? Auf dem Weg in die Hölle. Und das zeigt so ein bisschen, wir versuchen das alles ein bisschen schön zu malen, aber es ist traurig. Und in diese Traurigkeit ist Jesus reingekommen. Und Jesus hat proklamiert, sozusagen, die Engel haben proklamiert, als sie sagen, sieh, ich verkündige euch gute Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren. Das war eine Proklamation. This means war. Und das wusste der Teufel. Der Teufel wusste, ich muss jetzt alles anstellen, um diesen Jesus kaputt zu machen. Und deshalb sendet er seinen Boten, einen Herodes, der bereit ist, alle Kinder abzumetzeln. Furchtbar brutale Tat. Warum? Weil er genau gewusst hat, wenn dieser Jesus seine Mission erfüllt, das ist mein Ende. Und darum hat er alles daran gesetzt, um das zu beenden. Ich mache jetzt mal etwas. Ich habe euch ein Adventslied mitgebracht. Ein etwas anderes, zugegeben. So etwas habe ich noch nie gemacht. Und ich bitte alle Leute, die mit Rockmusik, die so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, ja, lasst mal Gnade vor Recht ergehen. Ich habe euch dieses Lied mitgebracht von Petra, This Means War. Wir lassen das jetzt mal spielen. Mir geht es um den Text, weil sie bringen das zum Ausdruck in dem Text, worum es in Bethlehem geht. Deshalb werden wir mittendrin auch dieses Bild haben von der Krippe, was Jesus dort getan hat. Stimmt euch einfach mal drauf ein, auf dieses Adventslied. Am Anfang werdet ihr keine Glocken hören, sondern am Anfang werdet ihr Marschmusik, Marschtrommeln hören. Ja, gut, Film ab. Macht vielleicht noch das Licht aus da. Schade, hat nicht funktioniert. Da kommt eigentlich noch, da kam es eigentlich noch, die Heidi hat so lange da dran gesessen, um das Ding zu machen. Aber ich sag euch mal, was da am Text noch gewesen ist. Ja? Und zwar besingen sie Folgendes: Sohn der Morgenröte, der Höchste von allen. Du hattest so viel Verantwortung, doch du kamst zum Fallen. Hattest einen Platz in der Herrlichkeit, aber du wolltest alles. Unwahrscheinliche Position, doch dir kam die Galle hoch. Es schien so unwahrscheinlich, dass du rebellieren würdest gegen einen, der wirklich würdig ist, den du so gut kanntest. Aber du gingst runter, um zu kämpfen wie ein Paukenschlag, nahmst ein Drittel vom Himmel mit auf dem Weg in die Hölle. Das bedeutet Krieg und die Schlacht ist noch in vollem Gange. Krieg, und obwohl in beide Seiten führen, Der Sieger ist sich sicher und der Sieg ist gesichert. Aber bis zum Gericht müssen wir noch durchhalten. Und dann heißt es in der dritten Strophe noch, dann kam das Kreuz. Du dachtest, du hättest gewonnen. Du dachtest, du hättest Gottes eingeborenen Sohn überwunden. So viel zum Thema Jesus, sagtest du im Scherz. Doch dann bekamst du Besuch von einem ungebetenen Gast. Ja, so in dem Stil. Und mir kam dieser Text halt immer wieder, dieses Lied immer wieder so vor Augen. Und es ist ein bisschen kernig gesungen, ja. Aber ich denke, das passt halt dazu. Manchmal sind wir als Christen vielleicht auch mal ein bisschen zu lieb, ja. Was da passiert ist, das ist wirklich Krieg und Satan tobt. Und wenn ich eben auch in der Anbetungszeit das hier vorne gesagt habe, es ist wirklich so, wir haben es mit einem zu tun, der versucht, vor allen Dingen die sich als Nachfolger Jesus bezeichnen, platt zu machen, fertig zu machen. Und er versucht es auch gerne über die emotionale Schiene. Warum? Weil wenn Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, dann weiß er, dass wir gerade auf der emotionalen Ebene sehr schnell runterzukriegen sind. Ja? Und deshalb ist es wichtig, darum hat Gott uns zum Beispiel sein Wort gegeben, die Bibel gegeben, dass wir das lesen können. Ich fühle es zwar nicht, aber ich glaub's und ich spreche das aus im Namen Jesu. Und deshalb finde ich das Lied auch so gut, was wir eben gesungen haben, ja, wenn der Name Jesu nur ausgesprochen wird, nur erwähnt wird, heißt es da. Natürlich nicht als bla bla bla, ja, wir können viel Jesus, Jesus, Jesus sagen, uns passiert überhaupt nichts, sondern das muss sich mit dem Glauben verbinden. Mit einem Herzen, mit einem Menschen, der sich an Jesus festhält. 2. Chronik 20, Vers 15 heißt es zum Beispiel, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Das sagt Gott zu König Josaphat. König Josaphat war total belagert mit feindlichen Truppen. Er war absolut in der Minderheit. Und so fühlen wir uns ja manchmal auch. Gegenüber unserer eigenen Seele, die uns oftmals verdammt und runterzieht. Ja? Und dann sagt Gott diesem König Josaphat durch einen einfachen Menschen, der einen prophetischen Ausspruch sagt, und er sagt ihm, fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Vielleicht habe ich auch das Lied deshalb gewählt, weil wenn es heißt, Jesus war sauer darüber, ja, und wir haben dann manchmal ein, ja, so ist Gott zu uns. Aber nein, er wendet diese Rede an auf diese Situation, weil diese Leute das abgelehnt haben, weil er weiß, was dahinter steht. Weil er weiß, dass ein Feind dahinter, der versucht, Menschen festzuhalten. Und vielleicht bist du jemand, der immer schon nichts mit dem frommen Zeugs anfangen konnte. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ach, lass, ich will das von mir halten. Aber warum ist das so? Vielleicht ist es so, weil du vorher mal irgendwie in der Kirche oder in der Gemeinde warst, weil du eine strenge Erziehung erlebt hast, was alles andere als lebendig war, was dir den Hals zugeknöpft hat. Und das macht auch Jesus traurig und das macht auch Jesus sauer, weil er weiß, du bist aus einem bestimmten Grund zu. Und ich behaupte, dahinter steht jemand anders, der Fürst dieser Welt, der dich zumacht. Und Jesus kommt da rein und sagt, Mensch, ich bin gekommen, nimm doch das Geschenk an. Was hindert dich? Was hindert dich daran? Und wir lesen hier im Abvers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, also die 70, die da ausgesandt waren, ja, um von Jesus weiter zu sagen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und er sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Sieh, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name in den Himmel angeschrieben ist. Weißt du, dass du das gleiche Potenzial hast wie die Jünger? Du hast sogar noch mehr. Die Jünger, die da ausgesandt wurden, die hatten Jesus vor sich gehabt. Ja? Sie hatten keine Ahnung, wie das jetzt noch weitergeht. Sie wussten nicht, dass dieser Kampf in den höchsten Zügen war.
dass kurze Zeit später Jesus ans Kreuz geht, dass er sterben wird, ein vermeintlicher Triumph für Satan, aber, ja, wie wir das eben im Lied auch gehört haben, aber 3 Tage später kam dieser ungebetene Gast und hat gesagt, das hat er ja schon vorher gesagt, ich habe vollbracht, ja. Er hat den Sieg, es ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, Jesus. Und das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, ja. Wenn ich sage, this means war, eigentlich die Krippe, das bedeutet Krieg. Aber der Krieg ist vollendet eigentlich schon. Jesus hat gesagt, er wird eines Tages wiederkommen. Nicht als kleines Kind in der Krippe, sondern als Herr aller Herren. Und wenn ich sage, du hast das gleiche Potenzial und noch viel mehr, warum? Weil du weißt, dass Jesus diesen Preis für dich bezahlt hat, dass Jesus alles für dich getan hat und dass du mit der gleichen Dynamik und mit dem gleichen Glauben da reingehen kannst. Warum haben die Jünger erlebt, dass ihnen die Dämonen untertan waren? Warum haben sie erlebt, dass Menschen Buße taten? Warum haben sie erlebt, dass Leute krank, dass Kranke gesund wurden? Warum haben sie das erlebt? Weil sie geglaubt haben, weil Jesus ihnen gesagt hat, geht hin, tut das und ihr werdet das erleben. Und wenn du das lebst, wenn du das lebst, dann wird Gott sich in dir offenbaren und in mir offenbaren. Und ich komme wieder zurück auf unsere Anbetungszeit. Wie leben wir das? Indem wir das lesen, indem wir Zeit verbringen mit Gott, mit seinem Wort, indem wir das für uns persönlich annehmen und es aussprechen und sagen, Jesus, ich möchte das jetzt mit dir erleben, ich möchte das jetzt mit dir durchleben, auch wenn ich es nicht fühle. Ich fühle mich oft nicht danach. Ich fühle mich auch nicht immer danach, hier vorne zu stehen und zu predigen. Ja? Und es ist für mich aber kein Krampf, hier vorne hinzugehen und zu predigen, weil ich sage einfach im Namen Jesu, ich nehme jetzt alle, das ist auch so ein Vers, ich nehme jetzt alle meine Gefühle und meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und ich tue das jetzt im Vertrauen auf dich und ich erlebe jedes Mal das Wunder Gottes. Die Gedanken sind frei. Ja? Und Gott ist da und Gott führt. Und Gott verherrlicht sich. Im 1. Johannes 5, Vers 4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Glaub das. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Leb in diesem Bewusstsein. Leb in diesem Bewusstsein. Nimm das für dich persönlich in Anspruch. Das ist nichts für Mr. und Mrs. Incredible, das ist was für uns, für jeden Einzelnen. Deshalb haben wir diese Jünger, deswegen fischt sich Jesus genau diese Leute raus. Wahrscheinlich genau darum, weil das Leute waren, die hätten wir im Leben nicht genommen. Das waren Versager, das waren Leute, die haben im Leben noch nichts geleistet, die haben einfach geschafft vor sich hin, ja. Aber Jesus benutzt diese Leute und Jesus zeigt, und das wird er auch später sagen, und darüber freut er sich, dass diese Menschen einfach nur bereit waren zu glauben, einfach nur bereit waren, das umzusetzen. Und weißt du, schon ein Gebet lässt Satan in die Knie sacken, sozusagen. Da ist so ein super Bild, was Jesus hier gebraucht. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Eigentlich ist das ja schon damals passiert, als Gott ihn ausgestoßen hat, weil er sich Gott gleich machen wollte. Aber Jesus sagt, in dem Moment, wo diese Jünger raustraten und wo sie einfach das tun, vielleicht mit zitternden Knien, ja, wo sie einfach sagen den Leuten, wir haben den Erlöser gefunden. Jesus ist der Erlöser. In dem Moment, ja, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, da fliegt so irgendwas und wie in so einem Computerspiel, ja, wird er eben abgeschossen, segelt er ab. Und jedes Mal, wenn jemand den Namen Jesus, und deshalb, wie in unserem Lied, wenn der Name Jesus nur erwähnt wird, passiert das. Wenn ein kleines Kindchen irgendwo ist und hat Angst und sagt, lieber Heiland, Jesus, bitte beschütze mich. In dem Moment, ja, stürzt Satan ab. Das ist so. Ein kleines Kind, Satan zittern die Knie, ja, wenn man das so sagen kann, ja, wenn man sich mal so bildlich vorstellt, aber er hat Angst, wenn der Name Jesu ausgesprochen wird. Und solange wir nur meinen, oh, das ist alles so schön mit Weihnachten und so weiter, ja, da können wir viel von Jesus singen, im Krippelein, dem Kindlein und so, aber wenn wir nicht glauben, dass dahinter die Macht Gottes steht, Jesus, der Erlöser, da wird nichts passieren. Aber wenn wir das glauben, dann passiert das. Dann sagt Jesus das auch heute. Siehe, ich schaute Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und dann sagt er weiter, siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Da kommen wir wieder zum Thema Vollmacht. Wie mache ich das? Gebet. Ich komme zu Gott, ich liefere mich ihm aus und sage, ich schaffe es nicht in meiner eigenen Kraft. Das will Gott gar nicht. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft. Ich kann nicht gegen Satan kämpfen, ja. Aber ich sage, ich tue es im Namen von Jesus, dem, der dort, Gott wurde Mensch, der dort in dieser Krippe geboren wurde, der am Kreuz die Schuld auf sich nahm und jetzt die Krone trägt. Ja? Krippe, Kreuz und Krone, kann man sich gut merken. Diese drei Dinge gehören zusammen. Und in diesem Namen tue ich das. Komm jetzt zu mir, erfüll mich mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Und dann passiert das. Das mit den Schlangen und den Skorpionen, was ihr hier seht, das ist natürlich auch ein bildhafter Ausdruck. Ja? Obwohl ich das erlebt habe. Ich habe damals einen Freund von mir, der Anataka im Kongo, der wurde von einem Skorpion gebissen, gestochen. Und wir hatten da echt voll die Panik gehabt. Ja? Das hing so richtig an ihm dran, um es von ihm weggeschüttelt und haben dann gebetet. Ist nichts passiert. Solche Dinge erlebt man als Christ. Aber Satan wird natürlich auch als die Schlange bezeichnet. Deswegen kann man das auch hier bildlich sehen. Glaub einfach. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Für dich als Christ, glaub an ihn. Sprich das aus. Überwinde diese Gefühle in dir, diese Gefühle, die sagen, ach, ja, ich fühle mich jetzt nicht so und ich bin jetzt unwürdig und wahrscheinlich ist Gott zornig auf mich. Wenn du zu ihm hinkommst, mit dem, wie du bist, dann darfst du wissen, er nimmt dich wieder an, wie ein Vater sein Kind annimmt. In Kolosser 2, Vers 15 steht, Gott hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Wer wird hier bloßgestellt? Du? Oder der Teufel. Gott hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Jesus hat er den Triumph über sie gehalten. Und das ist der Punkt. Und wenn das sagt, wenn du verstehst, wenn du die Krippe siehst, so ein Krippenspiel siehst, oder wenn du an Weihnachten denkst und du verstehst, was dahinter ist, dann zittert der Teufel. Der Teufel zittert nicht, wenn wir einfach Weihnachtslieder singen, weil es halt eine schöne Atmosphäre ist. Sondern der Teufel zittert und er flieht, wenn wir wissen, was sich hinter dieser Krippe verbirgt. Wenn du glaubst, als jemand, der schon lange Christ ist, ich habe euch das ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich konnte jahrelang das irgendwie nicht schaffen, von dieser Tradition den Bogen zu schaffen zu Inhalt, ja. Das war so fest in mir verwurzelt, weil ich bin auch so christlich aufgewachsen und Weihnachten, es war immer so wichtig, dass all diese Elemente da sein mussten und ich habe keinen Zugang mehr gehabt. Warum? Weil alle diese Dinge da waren, das hat mir irgendwie nichts mehr gesagt. Bis es da echt mal so vor 2 Jahren, würde ich sagen, wo es mal richtig so einen Durchbruch gab, wo ich das gemerkt habe und jedes Mal, wenn ich so ein Krippenspiel sehe, wenn ich da dieses kleine Kindchen sehe, ich sehe nicht dieses Gold und dieses ganze Schöne und so weiter, sondern ich blicke dahin und kann sagen, danke Jesus, denn da kommt das alles zusammen. Und deshalb kann ich auch mit frohem Gewissen und freudig Weihnachten feiern. Ja, neulich wollte mir einer unbedingt beweisen, er meinte, er müsste mir beweisen, hat mir im Facebook so einen langen Artikel reingeschrieben, dass Weihnachten ein okkultes Fest ist und dass ein Sonnengott geweiht war und so weiter. Das wissen wir ja alles. Wenn nicht, dann weiß es jetzt, ja. Aber das ist mir sowas von egal. Ich bin froh, dass wir in einer Kultur leben, wo man das ausspricht. Wir denken da an dieses Kind in dem Stall und ich kann sagen, jawohl, was steckt denn dahinter, hinter diesem Kind im Stall? Halleluja, wenn ich dann sagen kann, hier ist Jesus geboren. Und dann kann man sagen, sieh, ich verkündige euch gute Nachricht. Allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus. Christus. Und wenn du das so aussprichst, kannst du gewiss sein, Teufel flieht. Wir müssen das Weite suchen. Vers 20 haben wir da noch, genau. Das ist noch ein ganz wichtiger Vers, da heißt es, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist der Hammer. Dein Name, wenn du an Jesus glaubst, der steht im Himmel. Das ist ein wahres Faithbook, ja? Das ist das Glaubensbuch. Gott hat dich als sein Freund angenommen, ja? Und er nimmt nicht jeden als Freund, sondern nur den, der sagt, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du diesen Weg gegangen bist. Du kannst heute in sein Facebook, kannst heute Freund werden von ihm, ja? Das geschieht nicht einfach so. Du bist nicht einfach, es gibt viele Fans von Gott. Aber es gibt wenig Freunde. Aber jeder darf ein Freund werden. Wenn du eine Freundschaftsanfrage an ihn schickst, sagt er sofort ja. Er kennt natürlich das Motiv dahinter, ja. Also das ist nicht so wie in der virtuellen Welt, wo man schnell mal ein Freund ist, sondern Freund bedeutet, okay, ich lasse mich darauf ein, was du getan hast. Jesus, ich merke, dass ich gefangen bin. Ich merke, dass ich nicht frei bin. Das weiß jeder, der hier sitzt, der Jesus nicht als Herrn hat. Und vielleicht hast du auch Jesus als Herrn und bist trotzdem gefangen. Dann sage ich, Jesus ist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Ja? Und nimm das einfach ernst. Nimm es nicht so einfach als Weihnachtsgeschichte, als Jesus in der Krippe, als Kind in der Krippe, im traditionellen Sinn, sondern ergreif das. Vers 21 heißt es, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Er jubelt, er freut sich, er ist begeistert. Und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Merkst du, du musst keine Theologie studieren, um das zu begreifen. Das sind keine... Wenn du nur Bahnhof verstehst, dann mache ich irgendwas falsch. Aber wenn du verstehst, da ist was dahinter, da ist eine Anfrage dahinter, da ist ein Gott dahinter, der will mit dir in Verbindung treten, dann hast du es verstanden. Diese Predigt, eine Predigt darf nie kompliziert sein. Eine Predigt, da geht es darum, dass man komplizierte Wahrheiten, vielleicht die im ersten Moment kompliziert aussehen, einfach vermitteln kann. Das ist das, damit es jeder verstehen kann. Jesus sagt nicht damit, dass wir alle döspatteln sind oder so irgendwas, ja, sondern Jesus sagt damit, das ist was für normale Menschen. Das ist nicht für die Schriftgelehrten und Pharisäer und Doktor der Theologie und, sondern für normale Menschen. Für normale Menschen, die normal im Leben stehen und du kannst es verstehen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Vers 22, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Jesus bringt nochmal diese Einigkeit zusammen. Er spricht hier von Vater, Sohn und Heiligen Geist, oder? Nein, er spricht hier von Vater, Sohn und dir. Ja, auch so eine Dreieinigkeit. Vater, Sohn und du. Das ist so toll. Davon redet er hier. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Und das tut er. Das tut er. Wenn du sein Kind bist, dann sagt er, ich möchte mich dir noch viel mehr offenbaren. Lass dich auf mich ein. Aber du kannst nicht Jesus und. Wenn du so lebst als Christ und du hast viele Dinge in deinem Leben, viele Prioritäten in deinem Leben und Jesus ist eine von den vielen Sachen, dann kann sich Jesus nicht offenbaren in dir. Dann musst du ausräumen, musst Platz machen, denn Jesus kann sich nur offenbaren durch seinen Heiligen Geist, den er in dich hineingelegt hat. Du musst ihm aber Raum machen. Das heißt, du öffnest dich und du sagst, Jesus, räum den ganzen Müll weg. Ich will endlich frei werden von den Sachen. Du hast mir das gleiche Potenzial gegeben wie hier diesen Menschen. Und komm du in mich hinein, füll mich aus. Und dann kann Jesus praktisch durch diesen Heiligen Geist in dich reinkommen und kann sich dir offenbaren. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann geht das wie eine Türe. Ja? Dann heißt es, dann sagt Gott, siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Und jeder, der meine Stimme hört und macht mir auf, zu dem werde ich hineinkommen und werde Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist der Punkt. Und dann kann Gott sich dir offenbaren. Dann öffnen sich dir echt völlig neue Dimensionen. Und dann sagt Gott, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich schließe mit Vers 23. Da heißt es, und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Aber du hast es. Du hörst hier was, nachdem sich ein Prophet Elia gesehnt hat, nachdem sich Mose gesehnt hat, nachdem sich David gesehnt hat, Abraham und all diese Typen aus dem Alten Testament. Ja, die haben sich danach gesehnt, die haben es nicht verstanden, die haben sich danach ausgestreckt. Aber du sitzt jetzt hier, lesest das, hast das schwarz auf weiß. Wir haben sogar letzte Woche gehört, da haben sich auch Engel nachgesehnt. Und du hörst das. Und das ist so eine powervolle Geschichte. Ja, this means war. Aber es bedeutet nicht, dass wir einen Kampf führen müssen, den wir nicht gewinnen können. Sondern dieser Kampf ist bereits gewonnen. Ich sag dir es, was es bedeutet Krieg für dich, wenn du diesen Kampf in dir einfach ständig immer zulässt. Gerade auch als Christ. Wenn du immer in diesen zwei Welten lebst, heute fromm, morgen Mensch, ja. Dann ist da ein Kampf in dir drin. Und das zerreißt dich fast. Aber wenn du dich ganz Jesus übergibst, oder wenn du als Mensch, der keine persönliche Beziehung hat zu Jesus, sagst, ich bin es leid, ich kann das nicht mehr. Und du öffnest dich Gott, öffnest dich Jesus, dann ist es er, der den Kampf für dich führt. Dann ist es er, der jubiliert und der sich freut. Und da bist du es auch, der innerlich jubeln kann. Wir haben letzte Woche gesagt, eine Bestimmung von uns Christen ist, dass wir happy sind. Ja? Das meint nicht hier, ja, so happy, clappy, sondern innerlich eine tiefe Freude, einen tiefen Lebensinhalt, den mir niemand nehmen kann. Und dann kannst du auch sagen, dein Name sei gelobt, wie wir es eben gesungen haben. Selbst wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle muss, ja, aber er ist bei mir. Wenn ich auch gehe durch das tiefe Todestal, Psalm 23, du bist bei mir und ich habe keine Angst, denn du sorgst für mich, du führst mich zu frischen Wassern. Du ernährst mich, du schenkst mir voll ein. Das steckt alles dahinter, hinter Advent. Advent heißt Ankunft. Ankunft von Jesus. Und ich möchte euch jetzt, während das Team nach vorne kommt, noch drei Verse zeigen. Und lest diese Verse einfach für euch nochmal durch, während wir schon einfach auch beginnen mit der Anbetung. Wir wollen jetzt noch zwei Lieder singen. Und betet das doch einfach auch zu Jesus. Nimm das für dich persönlich an. Und dann lass uns ihm antworten darauf, was er uns zu sagen hat. Und geh so in Weihnachten rein. Du darfst wissen, der Krieg ist entschieden. Jesus hat den Krieg zu deinen Gunsten entschieden. Aber ich kann dich ermutigen, stell dich auf seine Seite. Ich werde nachher dann nochmal beten.